Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wir werden in dieser Stunde mal in diese Welt hier abtauchen.
Was für ein Zaubergesang! Oh, der kommt von dort oben.
Zaubergesang aus dem Ring des Nibelungen, dem Opernzyklus von Richard Wagner. Den gibt es jetzt in einer Kurzfassung als Hörbuch, nur 6 Stunden lang. Habe ich mir schon mal angehört, ist eine interessante, teilweise auch sehr befremdliche Erfahrung, aber interessant. In 20 Minuten etwa geht es hier um das Ring des Nibelungen Hörbuch. Meine riesige Familie, so nennt der 5-jährige Noah all die Menschen um ihn herum, die Blutsverwandten und die Pflegeverwandten in seiner Familie. Noah lebt bei seinem alleinerziehenden Pflegevater und über diese Form der Vaterschaft und der Familie hat der Schriftsteller Tobias Wilhelm ein Buch geschrieben. Sowas wie dein Papa heißt dieses Buch. In dieser Woche ist der Vatertag, ein Anlass mehr auf das Vatersein in Büchern zu schauen und das machen wir jetzt mit Tobias Wilhelm. Seien Sie willkommen, hallo.
Dankeschön, hallo.
Wir werden gleich über ein paar spezielle Schwierigkeiten auch in dieser Form Pflegeelternschaft sprechen. Aber sagen Sie uns doch bitte zuerst mal, was ist denn für Sie das Schöne am Vatersein?
Am Vatersein ist für mich eigentlich das Schönste, dass man Zeit mit einem tollen Kind verbringen darf und auch so ein bisschen selber aus der eigenen Komfortzone rauskommt und ja auch immer über sich hinauswachsen muss und darf.
Jetzt sind Sie Pflegevater, also eine nicht allgemein verbreitete Form der Vaterschaft. Fühlen Sie sich da von den Menschen um Sie herum eigentlich anerkannt als Vater, also gleichwertig sozusagen, oder machen die einen Unterschied zwischen leiblichem Vater und Pflegevater?
Das ist ganz unterschiedlich, würde ich sagen. Also manche haben da Vorbehalte und denken eben, dass so eine biologische Elternschaft schon mehr zählt. Aber ich würde sagen, dass es so in meinem direkten Umfeld eigentlich nicht vorkommt, sondern die Menschen genauso wie ich selbst da so reingefunden haben und das inzwischen für die ganz normal ist und ich für die der Papa bin.
Jetzt bei Ihrem Buch, da müssen wir erstmal eine Sache klarstellen sozusagen, auf die weisen Sie auch gleich zu Beginn des Buches hin. Also sowas wie dein Papa heißt das Buch, Sie haben selbst ein Pflegekind, steht auch hinten im Klappentext. Sie erzählen aus der Ich-Perspektive da von einem jungen Mann, der bewirbt sich alleine, also als Single beim Amt als Pflegevater und kann dann ein Pflegekind namens Noah bei sich aufnehmen. Und wenn man das alles so erstmal so sieht, denkt man, okay, das ist Ihre Geschichte, die Geschichte von Tobias Wilhelm ist es aber nicht. Sie machen auch im Vorwort gleich klar, das ist kein autobiografisches Buch. Warum haben Sie nicht Ihre eigene Geschichte erzählt?
Also es war mir wichtig, eben über das Thema was zu machen und zu schreiben. Es war mir eben aus verschiedenen Gründen auch nicht möglich, da meine eigene Geschichte zu erzählen, weil ja eben alle beteiligten Personen auch Persönlichkeitsrechte haben. Aber ich fand es auch fast interessanter, das so ein bisschen von mir wegzurücken, weil mir eben auch vieles bekannt ist von befreundeten Pflegeeltern oder eben auch von Gerichtsurteilen, die ich gelesen habe oder anderen Dingen, die ich gelesen habe. Und genau so habe ich diese Form der Ich-Erzählung ganz bewusst gewählt, um eben so verschiedene Schicksale miteinander zu verbinden.
Es ist also ein erzählendes Sachbuch eben in beiden Teilen. Sie beziehen sich auf reale Fälle, auch auf Gerichtsverhandlungen. Aber es hat eben auch diesen erzählenden Anteil, es hat auch einen Teil Fiktion. Und die wahren Kerne sind Ihre eigenen Erfahrungen und die Erfahrungen von anderen Pflegevätern, Pflegeeltern?
Absolut. Also auf mich selbst bezogen sind so diese Teile über die Vaterschaft, also auch die Motivation, quasi ein Pflegekind aufzunehmen. Genau, also das ist alles sehr nah bei mir und genau sobald eben andere Menschen involviert sind, ist es eben fiktionalisiert beziehungsweise zusammengesetzt aus verschiedenen Geschichten, Pflegeeltern, Pflegevätern.
Wie ist denn das mit der Motivation? Dieser junge Mann, bei dem ist ja nochmal besonders, dass er als Single, eben als Alleinstehender ein Kind bei sich aufnehmen möchte. Warum will der das?
Ja, weil er einen Kinderwunsch hat. Also es gibt ja auch Männer, die einen Kinderwunsch haben. Das ist mir aus dem Bekanntenkreis auch gar nicht so unbekannt und auch in meinem eigenen Fall. Also ich wollte schon Vater werden, seit ich 15 bin oder so. Also ich hatte so kleine Cousins, die ich eben als Babys schon kannte und mal aufgepasst habe, Baby gesittet habe und da war mir irgendwie schon klar, dass ich sowas später mal haben will, selber und irgendwie so ein Händchen auch habe für Kinder.
Mit 15 sagen Sie ja.
Vielleicht sogar schon früher, also der, genau, ja.
Interessant, bei mir war das Welten entfernt in dem Alter. So unterschiedlich sind Männer.
Ja, das war eben auch ein abstrakter Wunsch, ne? Kein konkreter. Also es war mir damals auch schon klar, dass das zu diesem Zeitpunkt jetzt eine ganz schlechte Idee wäre. Und das kam dann eben so mit Mitte, Ende 20 dann eben so der Gedanke, ja, jetzt könnte es ja konkret werden und tatsächlich angegangen werden.
Und dieses Kind, von dem Sie erzählen, Noah heißt das in dem Buch, was ist das für ein Kind? Was hat das schon erlebt? Was bringt das dann auch mit in diese Pflege-Eltern-Beziehung?
Ja, das ist ein Kind, was bei seiner Mutter, bei der leiblichen Mutter bisher aufgewachsen ist. Die Mutter ist ja überfordert, ganz auf sich alleine gestellt, hat eben auch so mal getrunken und eben so ein eher wildes, ungebundenes Leben geführt. Sie wird weder von der Familie unterstützt, noch von dem Vater des Kindes. Und das Jugendamt greift ja eben recht früh ein und sendet der so eine Familienhilfe, heißt das, in die Wohnung. Also eine Person, die einmal die Woche oder auch mehrmals die Woche vorbeikommt und aufpasst. Also die quasi instruiert, wie man mit dem Kind umgeht, wie man den Haushalt führt. Also so eine unterstützende pädagogische Hilfe, nenne ich es mal. Genau, das funktioniert aber nicht so richtig gut. Also es gibt dann Hinweise, dass das Kind vernachlässigt wird, dass dem vielleicht sogar Gewalt angetan wird. Und daraufhin wird das Kind rausgenommen und kommt eben in eine Bereitschaftspflegestelle und wird dann in eine Langzeitpflege vermittelt, in dem Fall zu dem Ich-Erzieher.
Das ist ja nicht so ganz selten, dass Pflegekinder solche schwierigen Erfahrungen mit sich bringen von Vernachlässigung oder sogar Gewalt. Und bei diesem Noah äußert sich das so, der hat sehr schlimme Wutanfälle, bei denen er um sich schlägt, sich auch zum Teil selbst verletzt. Für den Pflegevater eine enorme Belastung, zumal wenn er draußen unterwegs ist mit diesem Kind und dann andere zuschauen und sich fragen, was macht dieser Mann da mit diesem Kind, das da schreit, um sich schlägt. Wie kommt der neue Pflegevater oder überhaupt der Pflegevater, wie kommt der damit klar?
Ja, also es ist natürlich eine Herausforderung, auch gerade so ein älteres Kind aufzunehmen, was jetzt eben kein Baby ist, wo man
sich erst... Der ist so zwei ungefähr, ne?
Genau, der ist zwei und kann eben schon laufen, er kann sprechen, er kann schlagen auch, also er kann sich auch wehren quasi, wenn ihm was nicht passt oder wenn er wütend wird. Genau, und der Pflegevater in dem Buch findet sich dort so nach und nach rein, würde ich sagen, und entwickelt so eigene Strategien. Also zum Beispiel, er findet so nach und nach heraus, wann ist es angemessen, dass ich eingreife und das Kind zum Beispiel festhalte, also so auf den Schoß nehme, umarme, ihm quasi Halt gebe, und wann ist es aber auch angemessen, das einfach mal in Ruhe zu lassen und dem die Chance auch zu geben, diese Wut einfach abzureagieren und rauszulassen, indem es auf einen Boxsack schlägt oder indem es ja den Kinderwagen mal malträtiert oder so. Genau, und das funktioniert eben über so ein Kennenlernen, ne, dass die beiden sich immer mehr kennenlernen.
Das erzählen Sie ganz nah, diesen Kennenlernprozess, wie die beiden da zueinander finden und wie auch eine Beziehung zwischen denen entsteht und tatsächlich auch diese Frage, wie entsteht dann Liebe, ja, zwischen zwei Menschen, die sich ja nicht kennen erstmal. Ein Junge, der mit seiner Mutter groß geworden ist, der natürlich immer noch eine Beziehung zu seiner Mutter hat, die er auch immer wieder sieht. Dann gibt es so Besuchsformen. Das erzählen Sie, und der letzte Teil des Buches, der ist dann strukturiert von einer der problematischsten Wendungen in so einem Verhältnis, denn die leibliche Mutter will Noah dann zurückhaben. Die will, dass er wieder bei ihr lebt, nach zwei Jahren, die er bei seinem Pflegevater verbracht hat. Was sind denn in so einem Fall, was sind da die Regelungen, wenn so etwas passiert?
Genau, also die leibliche Familie darf diesen Wunsch auf jeden Fall äußern und die Pflegefamilie darf aber genauso diesen Wunsch erstmal zurückweisen und sagen, gut, ich habe das zur Kenntnis genommen, wir sehen das aber anders. Und dann gehen die in der Regel zum Familiengericht, dort kann man eine Verbleibensanordnung erwirken, das heißt, es gibt ein Verfahren. Und im Rahmen dieses Verfahrens wird quasi abgeklärt, ob das Kind zum Beispiel bei der Pflegefamilie verwurzelt ist, wie eigentlich die Situation der Herkunftsfamilie ist. Also die verschiedenen Faktoren werden so abgeklopft. In der Regel wird dann der Diplompsychologe oder eine Diplompsychologin mit beauftragt.
Ein Gutachten zu machen.
Ein Gutachten zu machen, genau, ein sehr ausführliches in der Regel oder wenn es gut gemacht ist. Genau, und dann gibt es eben nach einem halben Jahr oder auch noch länger, je nachdem wie lange dieses Gutachten dauert, eben dieses Verfahren vom Familiengericht und dort wird dann eben über den Verbleib oder die Herausnahme entschieden.
Das ist natürlich für beide Seiten ein Riesendrama, für die leiblichen Eltern, die das Kind zurückhaben wollen, aber auch für die, in dem Fall für den Pflegevater, der dieses Kind lieben gelernt hat und mit ihm gelebt hat. Was würden Sie sich wünschen, was Ihr Buch auslöst, dieses Buch, was Sie jetzt über so eine Konstellation geschrieben haben?
Ja, einerseits so ein bisschen eine Normalisierung dieses Familienmodells. Also ich beschreibe ja auch in dem Buch, dass man sehr vielen Fragen ausgesetzt ist, wenn man quasi sagt, ich bin Pflegeperson, Pflegevater. Genau, da würde ich mir wünschen, dass durch das Buch so ein bisschen mehr bekannt wird darüber, was das ist, auch also rechtlich und welche Modelle es da gibt, wie sich das anfühlt und so weiter. Ja, und andererseits wünsche ich mir auch, dass vielleicht auch mit durch das Buch, also ich bin ja kein Aktivist an der Stelle, aber ich spreche auch so ein paar rechtliche Sachen an, die vielleicht nicht so super gelöst sind. Da würde ich mir auch wünschen, dass vielleicht unter der jetzigen Regierung, die ja eine eher progressive Familienpolitik macht, ein bisschen was passiert.
Sowas wie dein Papa, so heißt dieses erzählende Sachbuch von Tobias Wilhelm. Im Hansa Verlag ist das erschienen mit 160 Seiten. 18 Euro ist der Preis. Vielen Dank für den Besuch.
Danke auch.
Straßenkritik.
Ich heiße Tamara Kasso und ich habe das Buch In einer stillen Bucht von Luca Ventura gelesen. Ein Band aus der Capri-Krimi-Reihe. Was erwartet man bei dem Krimi? Eine Tote in einem Koffer auf einem Felsvorsprung in Capri. Das Ermittlerduo Enrico Rizzi und Antonia Cirillo finden diesen Koffer und starten eben ihre Ermittlungen. Es ist kein düsterer Krimi und das hat mir an dem Buch eben so gut gefallen, dass es eben nicht wie so viele skandinavische Krimis doch sehr brutal ist. Und während man diesen Ermittlungen folgt, auch noch ja, mit den Gedanken abschweifen kann auf eine wunderschöne Insel, auf der ich übrigens im letzten Jahr auch selbst einmal war. Und somit konnte ich, als ich den Krimi gelesen habe, auch wieder einige Bilder heraufbeschwören. Das mag ich an dem Buch, dass es trotz, dass es ein Krimi ist, eben doch locker und ja, sommerlich zugeht, ohne dass es zu seicht wird.
Nämlich der Krimi In einer stillen Bucht von Luca Ventura und den hat Tamara Kasso in Bremen gelesen. Das Buch ist bei Diogenes erschienen mit 350 Seiten. Gibt's für 16 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wenn der einflussreichste Designer der alten Bundesrepublik gesucht wird, dann gehört Otel Eicher auf jeden Fall zu den Spitzenkandidaten. Der hat das Corporate Design ganz vieler Unternehmen geprägt, Lufthansa zum Beispiel, ZDF oder Sparkasse. Überhaupt hat er den Look der Bundesrepublik entscheidend mitbestimmt. Am 13. Mai wäre Otel Eicher 100 Jahre alt geworden und aus diesem Anlass ist jetzt im Prestel Verlag ein Otel Eicher Prachtband erschienen. Unsere Kritikerin Eva Hepp hat diesen Band studiert. Guten Tag.
Guten Tag.
Wie wird man denn in diesem Buch erstmal rangeführt an dieses große Werk von Otel Eicher? Das ist ja so groß, da muss man erstmal so einen Zugangspfad schaffen wahrscheinlich.
Da muss man erstmal einen Pfad schaffen, aber Sie haben schon ganz richtig gesagt, dass das ein Prachtband ist, ein schönes, ein großformatiges Buch, auch hochwertig gestaltet. Und es ist natürlich auch ein Bildband. Und ich glaube, es gibt nicht eine einzige Seite ohne Abbildung, ohne Illustration oder Logo oder Zeichnung, Plakat, auch Fotografien, künstlerische von Otel Eicher selbst und solche, die ihn auch zeigen. Das sind tolle Bilder. Und tatsächlich wird hier der ganze Otel Eicher vorgestellt. Und das war ja wirklich ein persongewordenes Gesamtkunstwerk. Also er war Designer, Typograf, Lehrer auch, Mitbegründer der legendären Ulmer Hochschule für Gestaltung. Er hat sich als Architekt betätigt. Und diesen ganzen Feldern widmen sich hier viele verschiedene Autorinnen und Autoren. Damit geht das Buch in die Breite und es geht auch in die Tiefe.
Und gehört zu der Tiefe auch, dass man versteht, wo er eigentlich herkommt oder was ihn selbst geprägt hat, bevor er der große Designer wurde?
Ja, unbedingt. Und zwar auch gleich zu Beginn dieses Buches. Der Titel von einem der einleitenden Texte hier, der ist verfasst von Mitherausgeber Winfried Nerdinger, der ist ein direktes Zitat von Otel Eicher. Und das heißt, mein Denken war Andenken gegen Hitler. Und das ist die Basis, Otel Eicherstun. Er war Jahrgang 1922, hat sich geweigert, zur Hitlerjugend zu gehen. Er wurde deshalb auch nicht zum Abitur zugelassen. Er war eng befreundet mit der Familie Scholl. Er hat später die ältere Schwester geheiratet von Hans und Sophie Scholl. Und von dort kam er sozusagen. Und er hat Zeit seines Lebens dieses Regime verachtet, aber auch das Totalitäre, das Pompöse, die inszenierten Auftritte, das Doktrinäre. Er hatte auch so seine Schwierigkeiten mit Staatszwang. Er war aktiv in der Friedensbewegung. Und er war, das wird jetzt, glaube ich, deutlich, so ein Mann mit Haltung. Und so war auch seine Arbeit. Also er wollte quasi eine aufklärerische, eine klare, auch vielleicht eine vernünftige Kommunikation. Und er wollte nicht das 100. Stück entwerfen, sondern hatte diesen unglaublich umfassenden Anspruch an Design, mit jedem Produkt vielleicht auch tatsächlich die Welt zu gestalten und vielleicht eine bessere Ordnung zu schaffen.
Und in dem Buch nimmt sich das Buch dann exemplarisch Arbeiten von ihm vor und zeigt daran, wie er gearbeitet hat, oder wie geht das Buch dann durch sein Werk?
Ja, es gibt hier sehr viel zu sehen und zu lesen, und die Texte sind, eigentlich ist auch einer besser als der andere, die sind sehr lesbar und dennoch anspruchsvoll, und diese Texte folgen einer Chronologie, und das bedeutet, sie werden sozusagen durch das Werk durchgeführt und machen jetzt so Station quasi an den Meilensteinen. Ich nenne mal so ein paar. Das ist 1953 natürlich die Gründung der Ulmer Hochschule. Das ist hochspannend, wie das eigentlich entstanden ist, warum es dann auch wieder nicht mehr klappte. Das wird hier alles dargestellt. Dann 62 der Auftrag der Lufthansa, das Bild, das noch heute die Lufthansa hat, dieses gelb-blaue Logo mit dem Kranich. 1972 die legendäre Gestaltung der Olympischen Sommerspiele in München. An all dem passieren wir hier so vorbei. Und dann die vielen, vielen Designs und Logos. Und wenn man da so durchblättert, da denkt man eigentlich immer, ach, das hat er auch gemacht. So ein paar haben Sie ja genannt, aber auch der Schneewittchensack von Braun, da hat er sozusagen die Skala entworfen.
Ist diese Musiktruhe oder was ist
das? Genau, das ist dieser legendäre dicke Plattenspieler von Dieter Rams entworfen, einem zweiten großen Gestalter, der jetzt gerade 90 geworden ist übrigens. Mhm. Und dabei aber auch dran beteiligt. Und dann das Logo der Sparkasse, klar, kennen wir alle, Bulltaub, die Küchen, dass das so ein Würfel in der Mitte ist, dass eine Küche als Raum wahrgenommen wird und man nicht frontal zu einer Wand steht, sondern dass der Raum sich öffnet. All das hat mit Otel Eicher zu tun.
Und ist die Küche das, was Sie am meisten beeindruckt hat, oder was ist es?
Nein, also was mich am meisten beeindruckt hat, was ich hier auch sehr schön präsentiert finde, das ist seine Gestaltung der Olympischen Sommerspiele 1972 in München. Olympia in Deutschland, da war ja mal was. Mhm. Und Otel Eicher wollte alles anders machen. Und das war hell, das war Licht, das war fröhlich.
Aber was? Also die Architektur? Ich denke jetzt erstmal an die Architektur. Das ist ja Günter Behnisch, glaube ich, die Bauten auf dem Olympiagelände in München. Was hat Otel Eicher dann gestaltet?
Er hat das ganze Wegeleitsystem geschaffen. Er hat die berühmten Piktogramme, die wir alle kennen, zwei Kreise, zwei Winkel, und es ist klar, ach, da geht es zum Fechten, hier geht es zum Boxen. Mhm. Quasi das ganze Leitsystem, was auch nicht auf Worten beruhte, sondern wirklich auf Bildern. Er hat diese hellen Farben genommen, er hat dieses Schwarz und Rot, was auch noch aus der Nazi-Zeit kam, dieses Martialische, total verachtet, und er hat die ganze Stadt plakatiert in hellem Blau, in hellem Grün, in hellem Gelb, und das sehen Sie hier alles. Und das ist unglaublich schön gemacht, und Sie sehen eben, die Spiele waren überschattet. Es waren nicht die fröhlichen Spiele, die er haben wollte wegen der Attentate. Aber von ihm aus gesehen ging es nicht um Kampf, sondern es ging um Spiel.
Und nach diesem Buch, nach diesem Prachtband, sagt man denn danach, wow, Otel Eicher, das war jetzt der Designheld der Bundesrepublik?
Nee, Sie sagen nicht, das war der Held, weil er irgendwie kein Held ist. Er wird hier auch nicht heroisiert. Aber er war ein ganz, ganz großer, definitiv ein prägender. Ja, und er hat aus dem Mief herausgeführt und das Heroische abgelehnt. Ja, ein Mann mit Haltung.
Otel Eicher, Designer, Typograf, Denker, so heißt das Buch, herausgegeben von Winfried Nerdinger und Wilhelm Vossenkuhl im Prestel Verlag, 256 Seiten, 49 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Eva Hepper. Ich weiß ja nicht, ob Sie sich schon mal an das Richard Wagner Operngebirge Der Ring des Nibelungen rangetraut haben. Das sind ja immerhin gleich 4 Opern mit etwa 16 Stunden Spielzeit. Ich habe mich da noch nie rangewagt, aber jetzt gibt es eine Kurzfassung davon als Hörspiel. Die ist nur 6 Stunden lang. Die habe ich mir letztens angehört und immer wieder gedacht, was ist das denn für eine schräge, bizarre, aber auch spannende Fantasy-Geschichte. Die ersten beiden Teile dieses Ring Hörspiels gibt es jetzt auch als Hörbuch, und das stellt Ihnen jetzt Andi Hörmann vor.
Was für ein Zaubergesang! Oh. Er kommt von dort oben.
Die Rheintöchter, sirenenhaft, betörend und verführerisch. Sie bewachen das Rheingold, Doch der Zwerg Alberich reißt es heimtückisch an sich.
Hier halte ich das Gold in meinen Händen!
Das Rheingold ist mit einem Zauber belegt. Wer daraus einen Ring schmiedet, wird der Herrscher der Welt. Es ist die Vorgeschichte zu Der Ring des Nibelungen, dem Heldenepos von Richard Wagner, als Oper 1876 bei den Bayreuther Festspielen uraufgeführt. Rheingold, die Walküre, Siegfried und Götterdämmerung. In vier Teilen erzählt Der Ring nicht nur die Geschichte von Macht und Missgunst, sondern auch von Liebe und Freundschaft, Tod und Verderben, Schuld und Sühne. Heldentum in einer Welt voller Götter, Zwerge und Riesen. Inszeniert in emotionalem Bombast. Als ein jeweils nur auf gut eine Stunde reduziertes Hörspiel erscheinen die vier Teile nun in einer aufwendigen Produktion. Teil 1 und 2 im Mai, im Juli dann die beiden anderen. Erzählerin ist Erda, in dieser Inszenierung mit sakraler Betroffenheit gesprochen von Regina Lemnitz.
Alberich begann in der Tiefe der Erde mit einem Heer von Sklavenarbeitern seine Weltherrschaftspläne vorzubereiten.
Alberich ist mit Lars Rudolph hervorragend besetzt. Das fiese Wesen des machthungrigen Goldräubers steckt dabei in der sich überschlagenen linkischen Stimme des Schauspielers.
Am Ende werde ich euch alle mit meinem Gold kriegen. Ich werde euch damit betäuben und so willenlos machen, dass ihr nichts anderes mehr wollt, als immer nur mehr und noch mehr davon zu haben.
Dem Gott Wotan, dem Herrscher über der Welt, gelingt es mit geschickter Durchtriebenheit in den Besitz des von Alberich mit einem Fluch belegten Zauberring zu kommen. Glücklich wird damit niemand. Im zweiten Teil, Die Walküre, wird Brünhilde, Tochter von Wotan und Erda, von ihrem Vater verstoßen, weil sie sich ihm widersetzt. Es ist die Geschichte der großen Liebe von Siegmund und Sieglinde. Veronika Bachfischer spricht sie mit eindringlichem Pathos.
Da ist es wieder. Und denk so. Sie kommen, um dich zu töten, Siegmund. Wie willst du dich gegen seine Meute zur Wehr setzen? Oh Gott, ich höre schon, wie die Hunde ihre Zähne fletschen.
Dieses Hörspiel ist mit einem großartigen Schauspielensemble besetzt. Bernhard Schütz als Wotan fehlt es nur leider etwas an Wucht und Heldenethos in seinem Spiel. Martina Gedeck überzeugt hingegen als seine Frau Fricka mit durchtriebener Spielfreude. Und Bibiana Beglau gibt sich tapfer verrucht. Große Gegensätze verschmelzen in Richard Wagners Bühnenkunstwerk. Aber auch in dieser Produktion als kleine Hörspielserie. Und die Musik? Auch sie glänzt in dieser Inszenierung mal filigran, mal opulent. Die Opernausschnitte kommen vom Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Simon Rattle. Und der junge Filmmusikkomponist Felix Raffel hat dem Hörspiel unter der Verwendung von Wagners Originalmusik noch subtilen Glanz hinzugefügt.
Das Gold aber, das da oben bei euch im Tageslicht glänzt,
wird euer Untergang sein.
Ja, viel Untergang im Ring des Nibelungen. Die ersten beiden Teile, das Rheingold und die Walküre, gibt es jetzt in einer Hörspielfassung von Regina Arem auf 2 CDs erschienen im Audioverlag. Der Preis ist jeweils 16 Euro. Annie Ernaux, das ist eine der ganz prägenden französischen Schriftstellerinnen der Gegenwart. Und wenn spekuliert wird über den nächsten Literaturnobelpreis, da steht sie immer wieder auch auf der Liste. Annie Ernaux kommt ursprünglich aus einer Arbeiterfamilie. In ihren autobiografischen Büchern hat sie immer wieder davon erzählt, wie das ist, in Frankreich aus einer nicht privilegierten Familie zu kommen, wie viel Kraft das kostet und wie viel Scham damit einhergehen kann. Jetzt hat Annie Ernaux mit 81 Jahren etwas ganz Besonderes erlebt, nämlich ihr Debüt als Filmregisseurin und das dann gleich mal bei den Filmfestspielen in Cannes. Dort hat sie gestern ihren Film Die Super 8 Jahre oder Les années Super 8 gezeigt und unser Filmkritiker Patrick Welinski, der war dabei. Guten Tag, hallo Herr Welinski.
Hallo, guten Morgen.
So ein Auftritt von Annie Ernaux in Frankreich, ich stelle mir vor, dass die da mit größter Verehrung empfangen wird, so als hochverehrte Autorin, jetzt auch noch als Debütantin. War das so gestern Abend?
Ja, wie ein Rockstar wurde sie empfangen. Man muss ja sagen, dass dieses im Grunde Fachpublikum hier in Cannes sie mit 5 Minuten Standing Ovations begrüßt hat. Also diese ganzen Festivalverhältnisse, die sagen ja einem auch, 5 Minuten ist schon sehr viel. Der Film ist dafür sehr kurz, 60 Minuten. Also kann man wirklich auch schön in seinen Stundenplan hier einfügen. Und man hat aber schon das Gefühl, dass eine nationale Ikone hier wertgeschätzt wird. Also es waren auch viele deutsche Kollegen drin, für die Annie Ernaux sehr wichtig ist. Und sie selber war wirklich sehr gerührt. Sie war sehr schüchtern. Erstmal, aber dann merkte man sie, dass diese Aufmerksamkeit für einen Film gefeiert zu werden, mal auch für sie etwas anderes ist als immer nur für ihre Bücher.
Und jetzt Super 8 Jahre, der Titel des Films. Der Film soll zurückgreifen auf sehr privates Bildmaterial aus dem Leben der Schriftstellerin. Was ist das für Material?
Ja, also wie so vieles bei Annie Ernaux ist das auch sehr klar irgendwie umrissen und chronologisch klar zuzuordnen. Also diese Super 8 Jahre, die beginnen Weihnachten, Silvester 1971-72 und dauern ziemlich genau 10 Jahre bis zur Scheidung von ihrem Ehemann. Und an Weihnachten 71 bekommt die Familie Ernaux eine Super 8 Kamera geschenkt, oder sie schenken sie sich selber. Und dann wird dieses folgende Jahrzehnt festgehalten. Und das sind in erster Linie erstmal ganz banale Dinge, die wir da sehen. Feiertage, wir sehen, wie Ernaux' Mutter bei ihnen nach dem Tod des Vaters einzieht. Wir sehen die Kinder lächeln, Geburtstage, Umzüge und, das ist sehr wichtig, viele Auslandsreisen in dieser Zeit. Von Chile über Marokko bis London sind das so Bilder einer Familie, die sehr viel Welterfahrung macht. Und darüber hat Annie Ernaux einen exklusiven Text erstmal geschrieben und selbst eingesprochen, noch vor der Montage der Bilder. Und daraus entsteht auch ein sehr intimer und privater Blick im Rückgriff, nämlich auf die Erinnerungen, die diese Bilder letztendlich ja darstellen.
Jetzt haben Sie gesagt, zunächst sieht man erstmal private Bilder. Heißt das, da kommt dann auch noch was anderes? Da gibt es vielleicht auch einen Blick in diese Zeit, in die Weltlage der 70er Jahre?
Ja, man spürt so ein bisschen auch, wie Ernaux selber ihr eigenes politisches Bewusstsein hier stärkt. Immer in Bezug zur aktuellen Politik natürlich. Sie sagt, unter Intellektuellen war das damals gang und gäbe in den 70ern, eben nicht Urlaub am Strand zu machen und sich zu sonnen, sondern zu reisen und zu gucken, was in der Welt los ist. Und eine der ersten großen Reisen dieser Familie geht eben nach Chile unter Allende. Und sie ist da begeistert von einer gewissen Utopie, die sie da erlebt. Und sie sagt sich einmal, ich will nach Frankreich zurück und meine Leute, also sprich die Arbeiterklasse, rächen. Aber als die Familie Ernaux in den Flieger steigt und in Paris landet, dann ist Allende schon längst gestürzt und sie merkt, dass die Bilder, die sie damals festgehalten haben von diesem Ort, schon längst Erinnerung geworden sind. Ja, ein Möglichkeitsraum, eine weitere Reihe von vielen Enttäuschungen, die sie in den 70er Jahren von der Weltpolitik erlebt, sei es Margaret Thatcher bis hin zu Valéry Giscard d'Estaing. Also diese bleierne Zeit, die schlägt sich auch auf ihrem Stimmfall wieder, in ihrem Lesen dieses Textes. Sie sucht nach Verbündeten im Geiste, nach einer anderen Welt und wird immer wieder enttäuscht.
Jetzt heißt ja das berühmteste Buch von Annie Ernaux, Les Années, die Jahre. Der Film heißt ganz ähnlich, Les Années Super 8. Da ist schon mal ein Bezug da. Stellt Annie Ernaux denn da noch mehr Verbindungen her zwischen diesem Film und ihren Büchern?
Ja, also der Erzähltext, den kann man wirklich als direkte Fortschreibung dieses Romans sehen. Es ist der gleiche Tonfall, die ähnliche Struktur, auch der Sound und der Beat der Sprache erinnern sehr stark an die Jahre. Das passt auch zu diesem Super-8-Material lustigerweise. Und Ernaux ist hier wieder so diese Soziologin dieser sehr intimen Weltbeschreibung, ja, wie sie über sich selbst in dieser Welt, in der sie da ist, nachdenkt, wie sie sich einordnet, ja, wie sie reflektiert. Das ist sehr spannend, aber was ich noch spannender fand, ist eine gewisse Binnenerzählung, die sie legt, denn immer wieder betrachtet sie sich in diesen Aufnahmen und sagt, alle um mich herum wissen nicht, dass ich da gerade an meinem ersten Roman schreibe. Sie sagt sogar, dieser Roman muss geheim gehalten werden, denn er ist ein Verrat am Ehemann und der Mutter. Denn diese Veröffentlichung, die wird für sie bedeuten, dass sie ihr Milieu verlässt, woher sie kam. Das ist für sie ein richtiger Schritt raus. Und dieses Kämpfen und Hadern mit ihr als Schriftstellerin, gefangen letztendlich in einer Ehe, in einer Familienvorstellung, die sie nicht erfüllen möchte, das ist so eine subtile Binnenerzählung in diesem Film, den sie nochmal ganz anders privat auflädt.
Das heißt, ein Selbstporträt als werdende Schriftstellerin, da erfahren wir dort, wie die Schriftstellerin Annie Ernaux in die Welt kam mit diesem Film.
Ja, vor allem, wie wichtig das sein musste. Also sie bleibt dabei sehr subtil, sehr minimalistisch. Sie würde uns hier keine Psychoanalyse ihrer Zeit damals geben. Aber man merkt schon sehr stark, dass dieses Schreiben für sie nicht wichtig war, sondern überlebenswichtig in dieser Zeit.
Jetzt kennen Sie auch Romane der Schriftstellerin Annie Ernaux. Würden Sie sagen, der Film ist so eine Art Ergänzung zum literarischen Werk oder ist er vielleicht auch mehr?
Er ist sicherlich eine Ergänzung, aber ich finde, in der Konfrontation mit den Bildern ist er mehr. Denn diese Bilder, die hat sie ja nicht geschaffen. Und das macht sie recht deutlich. Als die Kamera in die Familie kam, sagt sie, war klar, wer der Regisseur ist. Das ist der Mann. Das heißt, alle Bilder, die wir sehen von Ernaud und ihrer Familie, sind die gesteuert durch einen männlichen Blick. Und der Text, den sie geschrieben hat, der kommt von jetzt. Und das ist quasi eine Art Exorzismus, dieser Film. Ihr Text von heute versucht, sich die Erinnerung von damals, die ihr Mann letztendlich geprägt hat, zurückzugewinnen. Sie erarbeitet sich quasi eine eigene Perspektive auf ihre eigene Familie, auf ihre Erinnerung und auch auf ihre Sehnsucht und Traurigkeit damals, die man in den Bildern eben nicht sieht, weil das eben diese Familienfotos sind mit lächelnden Kindern und Ehefrauen am Strand. Und das ist eine wirkliche Arbeit an der Erinnerung und dann sind wir wieder natürlich im Ernaud-Kosmos. Ich glaube aber trotzdem, dass der Text, den sie hier spricht, auch als Buch nochmal herausgegeben wird, denn er ist einfach viel zu gut, als man ihn einfach nur im Film lässt.
Ja, und hoffen wir, dass wir den Film auch hier sehen können in Deutschland. Das Debüt gab es jetzt jedenfalls.
Ja, unbedingt.
Ja, das Debüt als Filmemacherin der Schriftstellerin Annie Ernaud, ihren ersten Film, die Super 8 Jahre oder Les Années Super 8, hat sie vorgestellt bei den Filmfestspielen in Cannes. Und Patrick Werlinski war für uns dort. Ganz herzlichen Dank. So, falls Ihnen noch nicht bekannt war, dass Geld nicht glücklich macht, dann hat Ihnen Rebecca Ferguson das hier nochmal mitgeteilt in diesem Song Glitter and Gold. Seit 50 Minuten etwa, seit 10 Uhr, läuft die Pressekonferenz zum 46. Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb im Robert-Musil-Museum in Klagenfurt. Dort wurden die 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Wettbewerbs 2022 verkündet. Im Juni wird er stattfinden. Und man muss sagen, dieses Wettlesen um den Bachmann-Preis, das ist wohl der wichtigste Literaturwettbewerb im deutschsprachigen Raum. Schon dorthin eingeladen zu werden, bringt einem ein ganz wichtiges Kapital im Literaturbetrieb, nämlich Aufmerksamkeit. Da wollen wir natürlich wissen, wer sind jetzt die 14 Glücklichen? Und das hat sich unsere Redakteurin Miriam C. angesehen. Hallo, willkommen.
Ja, hallo.
Also ein erster Blick jetzt ganz hastig auf die Liste. Was fällt denn auf bei dieser 14er-Auswahl?
Also zum Auswahlverfahren kurz muss man sagen, dass alle AutorInnen, die da ins Rennen gehen, ja immer auf Einladung von einem Juror oder einer Jurorin eingeladen werden. Also und da will natürlich dann immer jede und jeder so ein bisschen kreativ sein und den neuen Literaturstar entdecken. Deshalb ergibt sich eigentlich immer eine, ich sag mal, abwechslungsreiche Zusammenstellung aus bekannteren und eher unbekannten Namen. Und so ist das auch in diesem Jahr. Mir fällt auf, wenn ich diese Liste von den 14 AutorInnen anschaue, dass da viele dabei sind, die bisher vor allem lyrische und performative Texte veröffentlicht haben. Zum Beispiel der deutsch-rumänische Autor Alexandru Bulut, der hat vor 2 Jahren einen sehr tollen zweiten Gedichtband veröffentlicht, Was Petersilie über die Seele weiß, hieß der. Und ich bin jetzt vor allem gespannt, von Alexandru Bulut einen Prosatext zu hören, denn laut Statuten des Bachmann-Wettbewerbs, da muss man ja einen Prosatext lesen, maximal 25 Minuten, darf der lang sein. Auch Mara Genschel zum Beispiel stellt sich da dieser Aufgabe. Sie ist Lyrikerin und Musikerin. Sie improvisiert auch viel für die Bühne. Und der Österreicher Elias Hirschel, Romanautor und Slam-Poet, ist auch dabei. Also diese beiden könnten eigentlich ganz gute Voraussetzungen mitbringen für diese Live-Performance, die man ja auch leisten muss da beim Bachmann-Preis.
Weil da vor Publikum gelesen wird und dann vor Publikum auch diskutiert wird. Jetzt haben Sie gesagt, da gibt es immer den Ehrgeiz in der Jury, den kommenden Literaturstar zu entdecken. Deswegen werden da auch eher unbekannte Namen auch viel eingeladen. Wobei ja auch immer wieder Etablierte da an den Start gehen, oder? Fehlen die diesmal völlig?
Ja, das stimmt. Nicht ganz. Also die meisten von diesen TeilnehmerInnen, die haben so ein erstes und zweites Buch veröffentlicht. Also die dürften dem breiten Lesepublikum jetzt nicht unbedingt bekannt sein. Ein bekannterer Name ist vielleicht der Journalist Johannes Stein. Der ist in die USA ausgewandert, arbeitet als Korrespondent in New York und hat einige Bücher schon geschrieben, Sachbücher, aber auch Romane, politische Romane. Zuletzt erschien der Weltreporter. Das war eigentlich ein ganz skurriles Szenario, wo das US-amerikanische Volk versucht, seinen ungeliebten Ex-Präsidenten Donald Trump zu vergessen und da jeden Letter von der Hotelfassade meißelt. Also das ist vielleicht ein Szenario, wo auch sein Hannes Steins Bachmann-Preistext ansetzt. Ich weiß es noch nicht, wir werden es alle hören in 4 Wochen.
Jetzt war ja in den letzten 2 Jahren musste dieser Wettbewerb online stattfinden, wie so vieles andere auch, wegen der Pandemie. Jetzt gibt es wieder eine Veranstaltung in Präsenz, da fährt ja dann immer der ganze deutschsprachige Literaturbetrieb hin an den Wörthersee. Soweit ich weiß, sind Sie auch dabei dann im Juni. Haben die Veranstalter denn da was mitgenommen aus, die, diesen beiden Online-Ausgaben? Gibt es da Neuerungen in diesem Jahr?
Also insgesamt finde ich wirklich erstaunlich, wie robust sich dieser Wettbewerb erweist, auch in dieser ganzen Austragungsform. Es gibt das ganze Event ja auch wieder als Livestream, ein irres Event eigentlich. 16 Stunden lang Literatur an 4 Tagen auf Dreisat Live und ja auch bei uns auf unserem Sonderkanal Dokumente und Debatten. Es gibt in diesem Jahr so eine kleine Änderung im Abstimmungsprozess. Ich glaube nicht, dass das unbedingt pandemiebedingt ist oder aus dieser digitalen Erfahrung jetzt hervorgeht, aber der Abstimmungsprozess, der findet in diesem Jahr etwas geheimer statt. Also die Jury vergibt nach allen Lesungen und nach allen ihren Diskussionen so 9 bis 1 Punkt an alle KandidatInnen und es wird dann aber nur die Gesamtübersicht dieser ganzen Punkte an uns weitergegeben. Also wir erfahren nicht, wer im Einzelnen wie abgestimmt hat. Ich glaube, das ist aber für das Publikum eher nicht so entscheidend. Alle Veranstaltenden und auch die Beteiligten, die sind, glaube ich, sehr froh, wieder an den Wörthersee zu fahren. Und ich fahre tatsächlich auf und ich hoffe auch und ich hoffe ehrlich gesagt vor allem auf faire Jury-Diskussionen.
Dann hören wir mehr von Miriam C. vom Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb aus Klagenfurt im Juni, wenn es dann losgeht. Gerade haben wir auf die ersten Nachrichten zu den 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmern geschaut. Ganz herzlichen Dank.